Heute kümmern wir uns den ganzen Tag um Wolle. Ihr tragt sie als Schal um den Hals, Mütze auf dem Kopf, als Pullover, als Pulli, eventuell als Strumpfhose und der ein oder andere packt bei Minustemperaturen auch die selbstgestrickten Socken aus. Bei uns in der DRadeWissen-Redaktion haben die meisten auch ihre eigene Wollgeschichte zu erzählen. Zum Beispiel Heike, die liebend gerne strickt und deshalb Wolle liebt.
Dass sie weich ist, dass ich mir alles selbst aussuchen kann, was ich stricken möchte. Also Wolle finde ich einfach toll. Ist kuschelig im Winter.
Ich habe eine Problemstelle, meine persönliche Problemzone bei den Wollpullovern sind nämlich die Ellenbogen, weil die Ellenbogen, die sind immer sofort Löcher drin oder relativ schnell bei mir. Ich muss dann immer zum Änderungsschneider oder irgendwo gehen und mir da irgendwelche so Ellenbogen-Patches drauf nähen lassen. Ohne Ellenbogen-Patches ist das bei mir nur ein kurzes Vergnügen mit den Wollpullovern.
Ich habe viel Zeit damit verbracht, die Wollwindelhosen meiner Töchter zu pflegen mit besonderen Bio-Wollwaschprodukten, die man vorher in heißem Wasser auflösen musste und dann einweichen und nochmal durchwalken. Und das ist viel besser als irgendwelche Plastikwindelhosen. Aber viel Arbeit.
Ich hatte wirklich einen ganz tollen Pulli, einen Outdoor-Pulli, der mich einfach so gut begleitet hat immer. Ich hatte immer die gute Temperatur drin, egal ob es kalt war oder warm war, ob ich mich bewegt habe oder stillgesessen habe. Irgendwann war er durchgeschlissen und auch da habe ich ihn noch lange, lange angezogen, bis irgendwie allen klar war und auch mir, wir müssen Lebewohl sagen. Aber wenn du das hörst, lieber Pulli, du warst wirklich eins meiner besten Kleidungsstücke.
Die Frage ist nur, woher kommt die Wolle eigentlich genau? Wie leben Tiere, deren Fell wir uns zunutze machen? Die Tierschutzorganisation PETA hat einen Film veröffentlicht, der zeigt, wie ein Angora-Kaninchen leidet, damit wir weiche, warme Pullis tragen können. Das ist nur eines von vielen Beispielen, das zeigt, dass oft auch Blut an der Wolle klebt. Christoph Sterz hat sich umgehört, wie schlecht unser Gewissen sein muss.
Dieses Quieken geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und dann auch noch diese Bilder aus dem Video der Tierschutzorganisation PETA. Zu sehen ist ein Angora-Kaninchen mit weißem Fell, wie es auf eine Pritsche gespannt ist, mit gefesselten Vorder- und Hinterläufen. Ein Mann rupft Büschel für Büschel das weiche Fell aus. Richtig grausam. Und längst nicht die einzige Tierquälerei, meint Petra Schönbacher von Animal Fair, einem österreichischen Verein für Fairness gegenüber Tieren. Denn gerade auch die Wolle von Merino-Schafen sei oft genauso belastet.
Man hat zuerst die Schafe hochgezüchtet, damit sie viele Hautfalten haben. Und je mehr Hautfalten, desto mehr Wolle. Das Problem in Australien ist aber eine bestimmte Fliegenart. Die wird angezogen von Urin und von Feuchtigkeit rund um den Anus und legt dort ihre Larven ab. Und wenn die schlüpfen, fangen die an, sozusagen das Schaf anzuknabbern, aufzufressen quasi. Und deshalb hat ein gewisser Thomas Mule dieses nach ihm benannte Mulesing erfunden. Das ist ja diese ganz grauenhafte Tortur mit so großen gartenscherenartigen Scheren, selbstverständlich ohne Narkose. Und dann schneiden ihnen eben Landarbeiter dieses Stück Fleisch heraus.
Klingt extrem schmerzhaft. Und ja, auch dazu gibt es etliche Videos im Internet. Und die habe ich mir natürlich auch angeschaut. Und jetzt ist mir übel. Und ich fühle mich auch ganz schlecht, weil ich mich frage, ob ich auch ein Tierquäler bin. Zumindest ein indirekter, indem ich nämlich konventionelle Angora- oder Merino-Wolle trage. Da hilft nur ein Blick in den Kleiderschrank.
Was haben wir denn hier bei den Pullis? Ein grauer H&M-Pulli, schon ein paar Jahre alt, steht hier. Oh, das ist mal 100% Merino. Und bestimmt aus Australien, also schon mal ein Volltreffer. Super.
Das bleibt aber auch der einzige. Ansonsten habe ich nur Baumwolle und Polyester. Aber da ist ja noch dieser Kleiderhaufen von meiner Freundin.
Ich habe irgendwo hier so eine Wollstrumpfhose, die ist sehr schön warm. Also da ist auch ein Teil auf jeden Fall Merino, glaube ich.
Merino?
Ja, hier sind kein Zettel drin. Aber das ist auf jeden Fall irgendeine Wolle. Gar nicht so einfach, das rauszufinden.
Also mal zusammengefasst, in meiner Wohnung gibt's zwar keinen Angora-Pulli, aber Merino ist schon dabei. Wo die Wolle genau herkommt und wie die Tiere behandelt wurden, das steht nirgendwo. Der Herstellungsort alleine sagt aber sowieso noch gar nichts aus, meint Petra Schönbacher, die zusammen mit ihren Kollegen von Animal Fair einen tierfreundlichen Einkaufsführer erstellt hat.
In Europa einer der größten Wollhersteller ist Großbritannien. Und da werden die Schafe zum Beispiel eben auch regelmäßig in Pestizidbäder getaucht. Also allein schon aus eigenem Interesse sollte man darauf achten, dass es Biowolle ist. Das ist das Mindeste, was man für Tiere tun kann. Und das, der nächste Benefit, den wir dabei haben, ist, dass es, wenn es Biowolle ist, ist es automatisch auch Wolle, die unter fairen Arbeitsbedingungen weiterverarbeitet wurde.
Die Wahrscheinlichkeit, dass möglichst 100% faire Wolle in meiner Kleidung steckt, gilt wohl besonders dann, wenn ich mir meine Pullis versuche, selbst zu stricken. Zumindest kann ich das Material dann besonders gut kontrollieren. Nur ist auch die Strickwolle natürlich nicht automatisch fair, sagt Petra Schönbacher.
Bei Strickwolle gilt genauso, dass die Mehrheit aus Australien kommt.
Und auch hier sollte ich zur Biowolle greifen, meint Frau Schönbacher. Auf geht's also zum nächsten Wollladen. Im kleinen Geschäft von Wagger Knott liegt Knäuel an Knäuel, bis zur Decke nur Wolle. Und ihr Lager quillt auch fast über, meint sie. Nur, gibt es hier auch tierschonende Wolle?
Das ist zum Beispiel hier das, ne? Da hat Lana Grossa eine Wolle rausgebracht, da steht das auch drauf. Organische Schurwolle, ne? Das ist also auch von solchen Tieren, die eben biologisch gehalten werden. Da ist auch Soja mit drin und Babyalpaka. Wobei das mit dem Baby-Alpaka, das ist ja das von hier vorne, dieses, was die hier vorne an der Brust haben. Und so viel können die auch nicht an der Brust haben. Ich weiß es nicht. Ich bin da sehr unwissend, weil ich eben nicht in diese Produktionsstätten gefahren bin und mir das angesehen habe.
Angora hat Maga Knott aber zumindest schon länger nicht mehr im Angebot, auch der Tiere wegen.
Da gab es mal eine Sendung im Fernsehen über diese Kaninchengeschichten. Aber es ist auch nicht die Nachfrage, ne? Es ist also so beides, ne? Ich sag mal, von 500 Kunden vielleicht eine, die nach Angora fragt.
Aber es gibt da schon wieder ein neues Produkt, passend zur kalten Jahreszeit, das Maga Knott schon seit ein paar Wochen kritisch beäugt.
Diese Fellbommel, die da jetzt wieder rauskommen, die halte ich auch für sehr fragwürdig, ne? Die sind ja von Füchsen, von Kaninchen und ich weiß es nicht, was da dahinter steckt. Und das ist alles Fuchs. Und das hier, der zum Beispiel, dieser hier, da kann man ja auch schon sehen, dass das irgendwo in einem Bereich ist, wo der Fuchs nicht unbedingt viel von hat. Da sind ja irgendwelche Deckhaare, weiß ich nicht was. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe den gefragt und die haben gesagt, also es werden keine Füchse gequält, aber man weiß es nicht.
Augen auf beim Wollekauf. Das ist, was mir sowohl Maga Knott als auch Petra Schönbacher raten. Wer wie ich auf Wolle nicht verzichten kann oder will, für den bleibt am Ende nur die Möglichkeit, Wolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung zu kaufen. Wenn das der Fall ist, dann sind die Wolle bzw. der Pulli auch so gekennzeichnet. Eine Garantie habe ich dann zwar auch nicht, dass wirklich kein einziges Tier wegen mir gequält wurde. Ein Schritt in die richtige Richtung ist es aber allemal.
Für die Wolle müssen manche Tiere leiden, australische Merino-Schafe oder Angora-Kaninchen in China. Ob wir dafür sorgen können, dass die Tiere nicht für unsere Kleidung gequält werden, das hat der Radio Wissen-Reporter Christoph Sterz recherchiert.